Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Erfolg entsteht nicht nur durch das, was man tut, sondern ebenso durch das, worauf man ganz bewusst verzichtet. Natürlich gilt das auch an der Börse und bei der Geldanlage. Das bedeutet unter anderem keine überteuerten Produkte, keine impulsiven Käufe, kein blinder Aktionismus. Wer das Falsche weglässt, schafft also meist Raum für das Richtige, und genau darum soll es jetzt gehen, um sogenannte Finger-weg-Investments. Details jetzt in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Warum ist denn Verzicht manchmal der entscheidende Schlüssel zum langfristigen Erfolg, Karl, nicht nur an der Börse?
Also Andreas, man kann Erfolg eben auf 2 Arten erreichen. Entweder man versucht, das Richtige zu tun, oder man konzentriert sich darauf, das Falsche eben zu vermeiden. Das klingt erstmal ähnlich, aber es steckt jeweils eine ganz andere Philosophie dahinter. Beim ersten Ansatz bist du ständig damit beschäftigt, die perfekte Lösung zu finden, und genau da verzetteln sich viele. Beim zweiten Ansatz, dem Verzicht, geht es vor allem darum, Fehler zu vermeiden. Klar, letztlich läuft beides auf dasselbe hinaus. Wenn du alle falschen Wege ausgeschlossen hast, bleibt am Ende der richtige übrig. Nur die Herangehensweise ist eben unterschiedlich. Fehler zu vermeiden ist aus meiner Sicht deutlich einfacher und effektiver als die Suche nach der optimalen Lösung, vor allem eben beim Geldanlegen. Denn da ist das Angebot so unübersichtlich, dass man sich schnell verzettelt. Und darum ist es viel sinnvoller, erstmal zu wissen, auf was man auf jeden Fall verzichten kann.
Beim Geldanlegen geht es also letztlich immer um irgendwelche Finanzprodukte. Karl, woran können denn Privatanleger eigentlich die schlechten oder die ungeeigneten erkennen? Gibt es da irgendeine Faustformel?
Ja, nicht unbedingt eine Faustformel, aber ein paar Warnsignale gibt es schon. Erstens, Komplexität ist immer verdächtig. Es ist wirklich ein guter Rat, von Anlagen, die man nicht versteht, die Finger zu lassen. Wenn du ein Finanzprodukt nicht durchschaust, dann ist es das falsche Produkt, aus Ende Punkt. Vor allem sollte man nicht den Fehler bei sich selbst suchen. Das ist manchmal schwer durchzuhalten, ist aber gerade für Privatanleger extrem wichtig. Ein weiteres Warnsignal ist es, wenn dir eine Art perfekte Lösung angeboten wird. Denn so etwas gibt es nicht. Vor allem die so beliebte hohe Rendite ohne Risiko. Das ist einfach ein Märchen. Wenn du denkst, das klingt zu gut, um wahr zu sein, dann ist es das auch. Ganz generell ist immer Vorsicht geboten, wenn Banken von Produktanbietern Provisionen bekommen. Denn da fehlt die Unabhängigkeit, und objektive Empfehlungen kannst du dann wirklich nicht erwarten. Und zuletzt ganz wichtig, wie immer, auf die Kosten achten. Produkte, die 2 oder 3% jährlich kosten, sind ein klares No-Go. So toll kann ein Finanzprodukt gar nicht sein, dass es solche Kosten rechtfertigt.
Ja, und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und deshalb würde ich vorschlagen, Karl, schauen wir doch mal auf eure Liste der Finger-weg-Investments. Starten wollen wir mit den aktiv gemanagten Aktien, Renten und Mischfonds. Was spricht gegen diese Produkte?
Das Problem ist genau das, was eigentlich gut klingt, nämlich die Aktivität. Aktivität ist ja vor allem in unserem Kulturkreis ein absolut positiv besetzter Begriff. Und das ist im Alltag ja auch berechtigt, denn normalerweise werden die Dinge dadurch ja auch besser. Aber beim Geldanlegen stimmt es eben nicht. Stattdessen bewirkt zu viel Aktivität oft genau das Gegenteil. Das ist vom Gefühl her schwer zu akzeptieren, weil es allen Lebenserfahrungen widerspricht. Und trotzdem ist es eine Tatsache. Denn im Anlagemanagement bedeutet Aktivität vor allem, dass man versucht, günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte abzupassen oder die besten Aktien herauszupicken. Und das ist eben sehr aufwendig und immer mit hohen Kosten verbunden. Und meistens führt es leider leider auch zu falschen Entscheidungen. Genau das aber klingt für viele Anleger geradezu unglaublich. Denn die meisten gehen davon aus, wenn da ein so hoher Aufwand betrieben wird, dann müssen doch auch bessere Ergebnisse herauskommen. Und genau das stimmt nicht, auch wenn die Branche immer wieder versucht, den Leuten das einzureden. Und warum stimmt es nicht? Ganz einfach, weil sich Finanzmarktkurse nicht prognostizieren lassen. Das ist wissenschaftlich wirklich erwiesen. Es gibt kaum ein Ergebnis der Finanzmarktforschung, das gesicherter ist. Darum schneiden ja auch die meisten aktiv gemanagten Fonds langfristig schlechter ab als eine vernünftig strukturierte Anlage, die in allen Marktphasen diszipliniert beibehalten wird. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ETFs sinnvoll sind. Sie helfen einem bei weniger Aktionismus und mehr Gelassenheit.
Ist mir aber ein bisschen pauschal, Karl, wenn ich das so sagen darf. Es gibt doch schon aktive Fonds, die über Jahre hinweg einen guten Job machen.
Klar gibt es die. Die muss es sogar geben, denn bei so vielen aktiven Fonds wäre alles andere ein Wunder. Im Lotto gewinnt ja auch immer jemand. Nur hilft dir das als Anleger nichts, denn die Erfolge sind immer Erfolge der Vergangenheit. Und das, wovon die meisten ausgehen, dass Fonds, die in der Vergangenheit gut waren, das auch in der Zukunft sein werden, stimmt definitiv nicht. Nicht einmal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kannst du dich darauf verlassen, dass ein Fonds, der in der Vergangenheit eine gute Wertentwicklung hingelegt hat, das auch in der Zukunft schafft. Das siehst du allein schon daran, dass die Zahl der Fonds, die ihren Vergleichsindex dauerhaft schlagen, immer mehr abnimmt, je länger der Zeitraum ist, über den gemessen wird. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Erfolgreichen, die es wie gesagt immer geben wird, einfach Glück gehabt haben. Denn Glück ist nun mal kein treuer Freund. Deswegen kannst du auch die ganzen Fondsranglisten vergessen, so beliebt sie sind. Letztlich sind sie reines Marketing der Fondsgesellschaften.
Okay, dann gucken wir uns einen weiteren Punkt auf eurer Liste an. Das sind Versicherungen. Warum gilt hier die Garantiefrist, die Rendite?
Da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, Andreas. Mir geht es nämlich überhaupt nicht darum, Versicherungen schlecht zu machen. Manche sind definitiv wichtig, eine Risikolebensversicherung oder eine Haftpflicht zum Beispiel. Aber es sollte halt auch nur eine Versicherung sein und keine verdeckte Kapitalanlage wie so oft. Immer wenn Versicherungen und Kapitalanlagen kombiniert werden, wird's problematisch. Erstens sind dann so gut wie keine vernünftigen Kostenvergleiche mehr möglich. Und zweitens kommen dann häufig irgendwelche Garantien ins Spiel, wie bei kapitalbildenden Lebensversicherungen. Kein Verlustrisiko oder garantierter Mindestzins klingt zwar erstmal gut, ist letztlich aber schädlich. Denn dann kann die Versicherung nicht genug in Aktien investieren und damit bleibt auch die Rendite niedrig. Übrigens liegt der Garantiezins aktuell gerade mal bei 1% und das, obwohl er zuletzt vervierfacht wurde. Und die sogenannten Überschussbeteiligungen, die den Versicherten zumindest theoretisch zugutekommen sollten, sind erstens unverbindlich und zweitens seit Jahren rückläufig. Selbst Steuervergünstigungen können all diese Nachteile nicht ausgleichen. Wenn also auf unsere "Darauf kannst du verzichten" Liste Versicherungen stehen, dann geht das nicht gegen Versicherungen an sich, sondern gegen alle Produkte, welche Versicherungen mit Kapitalanlagen kombinieren.
Aber was kann man denn dann machen, Karl? Kann man auf Garantien ganz verzichten? Also kann das wirklich die Lösung sein?
Im Endeffekt ist es genau das, Andreas. Bei Kapitalanlagen sollte man tatsächlich auf Garantien verzichten. Wer langfristig anlegt, braucht keine Garantie, sondern Disziplin. An den Kapitalmärkten haben wir mittlerweile wirklich genügend Erfahrungen mit Garantien gesammelt, um sagen zu können, dass sie letztlich nutzlos sind. Und vor Jahren zum Beispiel waren sogenannte Garantiefonds der große Renner und gebracht haben sie letztlich nichts. Anleger, die mit ihren Depots alle Krisen der letzten Jahre mitgemacht haben, und das waren ja wirklich nicht wenige, haben im Endeffekt deutlich besser abgeschnitten als diese Fonds.
Dann erklär uns bitte, woran liegt das?
Das Problem ist, dass man, sobald man als Anbieter eine Garantie ausspricht, nur noch in zu kleinen Dosierungen in Aktien investieren darf. Du musst aber viel Aktien haben, wenn du eine einigermaßen akzeptable Rendite erwirtschaften willst. Und das können die meisten Anleger auch, denn die damit verbundenen Risiken sind vor allem bei langen Anlagehorizonten absolut akzeptabel. Langfristanalysen des Aktienindizes MSCI World zum Beispiel zeigen, selbst selbst wenn du zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen bist, hast du nach 14 Jahren insgesamt keinen Verlust mehr gemacht. Und viele Wertpapierdepots sind ausreichend langfristig angelegt. Anlagen für Zwecke der Altersvorsorge beispielsweise sind in der Regel an einem viel längeren Anlagehorizont ausgerichtet. Bei Versicherungen wird diese Garantieproblematik sogar noch weiter verschärft. Denn da kommt noch dazu, dass Garantien das Ganze zusätzlich extrem verteuern, weil Absicherungen nötig sind und entsprechende Rückstellungen gebildet werden müssen. Das alles und nicht zuletzt auch den aufwendigen Vertriebsapparat der Versicherungsbranche zahlt am Ende der Kunde. Wenn man das alles zusammenrechnet, ist es kein Wunder, dass so viele Kapitallebensversicherungen vorzeitig gekündigt werden.
Dann lass uns da mal ein Zwischenfazit ziehen. Klar und zum Mitschreiben, Karl. Weshalb sind aus deiner Sicht kapitalbildende Lebensversicherungen für die meisten also ein schlechtes Geschäft?
Weil sie komplex und schwer zu durchschauen sind und viel zu viel kosten. Gerade in den ersten Jahren ist ein Ausstieg extrem teuer, weil erstmal die Abschlussgebühren bedient werden müssen und weil insgesamt zu wenig Rendite übrig bleibt. Wer jedes Risiko ausschließt, schließt eben auch eine akzeptable Rendite aus. Übrigens, bei fondsgebundenen Versicherungen, bei denen Garantien entfallen bzw. stark eingeschränkt sind, hast du dieses Problem zwar nicht und darum sind auch die Chancen größer. Dafür sind sie aber aus einem ganz anderen Grund problematisch. Sie werden nämlich gerne genutzt, um den Anlegern teure aktive Strategien zu verkaufen. Laufende Kosten von 2% pro Jahr sind da ganz normal. Darum meine Empfehlung, auf eine klare Trennung von Versicherung und Kapitalanlage achten. Für die Absicherung reicht eine Risikolebensversicherung und für die Geldanlage ist ein international ausgerichtetes ETF-Portfolio mit einer passenden Aktienquote die ideale Lösung.
Dann kommen wir zum dritten Punkt, Zertifikate und strukturierte Produkte, Karl. Was ist das eigentliche Problem bei diesen Angeboten und warum verstehen viele Anleger das Risiko einfach nicht?
Ja, das große Missverständnis ist, weil die Wertentwicklungen von Zertifikaten in der Regel an die von Aktien oder Indizes gekoppelt sind, glauben viele, dass sie direkt in Aktien oder eben in Indizes investieren. Aber in Wirklichkeit kaufst du eine Schuldverschreibung, meistens von einer Bank. Du hast also nicht nur das Risiko der Kursentwicklung, sondern auch das Risiko, dass die Bank pleite geht. Dazu kommt, dass viele Zertifikate sehr komplex konstruiert sind. Die Rückzahlungen hängen oft von bestimmten und komplizierten Bedingungen ab. Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Hohe Komplexität ist immer verdächtig. Bei Zertifikaten wird sie genutzt, um die Vorteile ins Schaufenster zu stellen und gleichzeitig die Risiken und hohen Kosten zu verstecken. Genau für den Zweck werden auch fantasievolle Namen erfunden wie Zinshamster-Zertifikat, Airbag-Zertifikat. Laut einer Analyse des Magazins Finanzszene belaufen sich die durchschnittlichen Kosten im ersten Jahr auf 4,7%. Also kein Wunder, dass somit für den Anlegern keine Rendite übrig bleibt. Und dazu kommt ein weiterer Nachteil, der speziell an den Aktienmärkten zu einem Riesenproblem werden kann. Viele Zertifikate haben nämlich feste Laufzeiten. Du musst also unabhängig von der geraden aktuellen Marktsituation im jeden Fall zu einem bestimmten Stichtag raus. Und das ist die Todsünde bei jeder Aktienanlage.
Wie hoch könnten denn im schlimmsten Falle die Verluste bei Zertifikaten sein?
Das ist einfach beantwortet, Andreas, Totalverlust.
Okay.
Bei den sogenannten Hebelzertifikaten ist das sogar Teil des Konzeptes. Da nimmst du überproportional an Kursbewegungen teil, auch nach unten. Und weil du eben nur in einer Schuldverschreibung investierst, besteht auch bei scheinbar sicheren Produkten wie Garantiezertifikaten das Risiko, dass du alles verlierst, nämlich dann, wenn der Emittent ausfällt. Denn letztlich hast du ja eben eine Schuldverschreibung.
Okay, haben wir das geklärt? Kommen wir zum nächsten Punkt, die sogenannten alternativen Investments. Wo liegt das Problem dort?
Das Hauptproblem ist die mangelnde Liquidität, denn das heißt, dass du nicht jederzeit rauskommst. Im Extremfall gar nicht während der Laufzeit und die ist oftmals 10 Jahre lang. Das betrifft zum Beispiel geschlossene Fonds mit Immobilien oder Flugzeugen, die 10 Jahre oder länger laufen, ohne feste Ausstiegsmöglichkeit. Und selbst bei Produkten, für die Rückgabemöglichkeiten vorgesehen sind, kann es eng werden, wenn viele gleichzeitig raus wollen. Denn in einem solchen Fall muss der Fonds seine Assets unter Zeitdruck verkaufen, in der Regel mit massiven Kursverlusten. Für den Anleger heißt das dann, er kommt zwar raus, aber nur weit unter Einstand bzw. mit massiven Wertverlusten. Da gab es in der Vergangenheit viele böse Überraschungen. Denk nur an die ganzen Immobilienfonds. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum solche illiquiden Anlagen trotzdem gekauft werden. Die Antwort ist einfach, weil den Anlegern Exklusivität und gleichzeitig entsprechend hohe Renditen eingeredet werden. Dazu kommt, dass die Storys meistens auch spannend klingen, so in der Art, exklusive Chancen bisher nur für Reiche, jetzt endlich auch für Privatanleger.
Sag mal, Karl, gilt das auch für sogenannte Private Equity Investments, PE Investments? Ich habe davon öfter gelesen, öfter gehört. Was hältst du davon?
Ja, die sind sogar ein sehr gutes Beispiel dafür. Private Equity, das klingt erstmal vielversprechend. Beteiligung an kleinen, nicht börsennotierten Unternehmen, die oft ja auch tatsächlich besondere Geschäftsideen haben. Dabei ist das Risiko aber extrem hoch, denn die Unternehmen sind in der Regel noch sehr klein und am Markt noch nicht etabliert. Dazu kommt, dass häufig viel Fremdkapital im Spiel ist, um die Eigenkapitalrenditen zu hebeln. Nur leider werden dadurch auch die Risiken gehebelt. Und du bist halt mindestens 10 Jahre investiert und kannst einfach nicht raus.
Okay, also Private Equity kann sehr riskant sein, habe ich verstanden, aber lohnt es sich dafür dann wenigstens auch?
Manchmal schon, Andreas, aber leider nicht oft genug. In einzelnen Fällen sind die Wertentwicklungen extrem gut, bei den meisten aber nicht. Nicht wenige gehen sogar pleite. Dass die Anleger vor allem davor Angst haben, das wissen natürlich auch die Produktanbieter. Deshalb bieten sie oft ein diversifiziertes Portfolio aus alternativen Anlagen an. Wenn du aber über alternative Anlagen diversifizierst, mitteln sich auch die Renditen raus, sodass am Ende nicht einmal mehr die normale Aktienmarktrendite rauskommt. Das zeigen die jüngsten wissenschaftlichen Studien sehr klar. Mit einem gut strukturierten internationalen ETF-Depot hast du in den letzten Jahrzehnten so rund 8% pro Jahr gemacht vor Kosten. Private Equity kommt da im Schnitt selbst vor Kosten kaum besser weg, eher schlechter bei weit höheren Risiken. So zeigt übrigens auch eine Studie über den Anlageerfolg der Yale-Universität, die ja sehr viel in Private Equity zum Beispiel gemacht hat. Zusätzlich hat man aber noch die schon angesprochenen Liquiditätsprobleme am Hals. Das heißt, ich komme an mein Geld 10 Jahre lang nicht ran. Speziell bei Privatkundenprodukten kommen oft noch hohe laufende Kosten dazu. So 3-5% jährlich sind da keine Seltenheit. Von daher braucht man wirklich kein Hellseher zu sein, um zu erkennen, dass da für Anleger letztlich nicht mehr viel übrig bleiben wird.
Auch die Hedgefonds haben es auf eure Finger-weg-Liste geschafft, Karl. Warum und was sind Hedgefonds überhaupt? Mal ganz einfach erklärt.
Im Grunde haben wir schon über Hedgefonds gesprochen, Andreas, denn Hedgefonds sind aktiv gemanagte Fonds, nur in extrem gesteigerter Form. Das Management ist in der Regel keinerlei Beschränkungen unterworfen, was bei normalen aktiven Fonds meistens schon der Fall ist. Die müssen häufig zum Beispiel eine Mindestanzahl an Positionen oder bestimmte Länderquoten einhalten. Das alles gibt es bei Hedgefonds in der Regel nicht. Und darum können sie auch oft in die ungewöhnlichsten und manchmal sogar verrücktesten Anlageideen investieren. Und wenn die gut laufen, was natürlich immer wieder vorkommt, dann sind die Erfolge sensationell und werden entsprechend vermarktet. Daher kommt meiner Meinung nach auch der fast mystische Nimbus, den manche Hedgefondsmanager haben, leider oft auch durch die Presse hochgejubelt. Dass Hedgefonds aber im Schnitt nicht mal die Geldmarktrendite erwirtschaften, weil die meisten wegen Erfolglosigkeit geschlossen werden und die Anleger alles verlieren, darüber liest man weniger. Und die Kosten sind gigantisch. Meistens 2% Fixkosten plus 20% Erfolgsbeteiligung. Wenn du 8% verdienst, bleiben nach Kosten vielleicht 4,4%. Manche gehen da sogar noch weiter. Da werden alle Kosten einfach 1:1 durchgereicht, von der Büromiete bis zum Firmenevent, sogenannte Pass-Through-Kost. Das kann bis 6,5% kosten, jedes Jahr. Klar, Wer mit 500% Gewinn rechnet, dem dürften 6,5% jährliche Kosten doch nichts ausmachen. Die Hedgefondsbranche lebt nach wie vor von einem Nimbus sensationeller Gewinnmöglichkeiten. Und genau deshalb kann sie sich es erlauben, solche Kosten aufzurufen. Im Grunde ist ein Investment in Hedgefonds so, wie wenn du ins Casino gehst, dir aber den Nervenkitzel nicht selber gönnst, sondern andere für dich setzen lässt und sie dafür auch noch fürstlich bezahlst. Von daher sollte es dich nicht wundern, Andreas, wenn wir Finger weg sagen.
Ja, eine schöne Formulierung, die Finger weg Investments, Karl. Wie lautet jetzt dein Fazit? Was können Anleger konkret tun, um sich vor überteuerten und unnötigen Finanzprodukten zu schützen?
Ganz einfach, kritisch bleiben. Nicht jedem Produktversprechen blind vertrauen. Erst verstehen, dann entscheiden. Kosten kennen und klein halten, denn jede Gebühr frisst Rendite. Je einfacher ein Produkt, desto besser. Komplexität ist so gut wie nie ein Vorteil. Und ganz wichtig, hinterfragen, wer am Produkt verdient. Du oder deine Bank. Garantien klingen gut, kosten aber meist nur Geld und verhindern Rendite. Konzentrier dich lieber auf das Wesentliche, eine langfristig internationale Aktienanlage. Bei Bedarf ergänzt durch Anleihen und dafür sind ETFs einfach das beste Werkzeug.
Und ganz am Ende, Karl, du weißt es, hätte ich gerne wieder noch eine noch persönlichere Note von dir und zieh's mal auf den Verzicht, um erfolgreich zu sein, vielleicht mal auf Lebensqualität und Essen. Also, worauf willst du verzichten? Würdest du verzichten? Sag jetzt nicht Pizza, Pasta und Wein. Wir haben Sommer.
Nein, Andreas, auf Pizza, Pasta und Wein kann ich wirklich nicht verzichten. Ja, da muss ich vielleicht dann doch eben auf Bequemlichkeit verzichten und wieder mehr Sport machen. Also ich bin schon fleißig Fahrrad gefahren die letzten Wochen und vielleicht sollte ich einfach mal ab und zu ein bisschen weniger essen. Dann klappt es vielleicht auch mit dem Verzicht. Aber ja, es ist gar nicht so einfach. Deswegen umso wichtiger, dass wir auch mal beim Verzicht bei der Geldanlage gesprochen haben.
Okay, lieber Karl, dann danke ich dir ganz herzlich für diesen Podcast mit der persönlichen Note. Am Ende, wer noch etwas mehr in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir die Folge 99, Zertifikate an der Börse, Fluch oder Segen. Oder auch die Folge 84, Private Equity, nur für institutionelle Anleger, Fragezeichen. Das war's für heute mit diesem Podcast, der immer freitags alle zwei Wochen erscheint. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Kluganlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Ihre Fragen, die können Sie gerne stellen, und zwar unter podcast@quirinprivatbank.de. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.